Hi, das ist Alpha und Omega, der Podcast. Ich bin Juliane Eberwein. Und diese Zahl finde ich ein bisschen besorgniserregend. Von den 7000 Brücken, die wir in Baden-Württemberg an Bundes- und Landstraßen haben, ist etwa jede zehnte sanierungsbedürftig. Überprüft werden die Brücken von Experten wie meinem Gast heute. Friedrich Notacker entscheidet darüber, ob eine Brücke weiter befahren werden kann oder gesperrt werden muss. Wie er sich auf die Einsätze vorbereitet, wie gefährlich dieser Job ist und ob wir ohne Bedenken über die nächste Brücke fahren können, darüber reden wir jetzt. Herzlich willkommen bei Alpha und Omega.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Notacker, wenn ich höre, fast jede zehnte Brücke in Baden-Württemberg ist sanierungsbedürftig, ich finde, es klingt ziemlich beunruhigend. Was heißt denn sanierungsbedürftig?
Sanierungsbedürftig bedeutet, dass die Brücke Schäden oder Mängel hat, die behoben werden müssen, damit sie zum einen dauerhaft gut bleibt, dass der Nutzer oder die damit in Zusammenhang stehenden Personen eben keinen Schaden nehmen und schlussendlich, dass die Brücke nicht einstürzt.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert, wenn ich über eine Brücke drüber fahre? Kann man das sagen?
Sehr gering. In Baden-Württemberg und in Deutschland wird eben durch die Prüfung nach der Norm 1076 jede Brücke regelmäßig geprüft und auch Schäden, die markant sind, auch zeitnah behoben. Mhm. Es kommt in seltenen Fällen vor, dass man eine Brücke sperren für den Verkehr, weil die Schäden eben so sind, dass Gefahr besteht. Das ist aber äußerst selten.
Und in ganz, ganz seltenen Fällen ist es ja tatsächlich so, dass auch was passiert. Das haben wir in Dresden gesehen, 2024. Da reden wir später drüber. Ich möchte gerne erstmal mit Ihnen über Ihren Beruf sprechen. Brückenprüfer. Das ist ein ziemlich seltener Beruf. Was heißt das? Was macht man als Brückenprüfer?
Als Brückenprüfer fahren wir die Bauwerke an. Das sind Brücken, sind aber auch Tunnel, sind Stützbauwerke, sind Lärmschutzwände, sind Verkehrszeichenbrücken und überprüfen jedes Bauteil und das gesamte Bauwerk auf Schäden und auf Mängel.
Wie machen Sie das?
Visuell. Es gibt eine technische Vorschrift, das ist eben niedergeschrieben in der DIN 1076. Und die schreibt vor, in welchem Rhythmus die Brücken geprüft werden müssen und wie sie geprüft werden müssen. Und die müssen visuell geprüft werden und handnah. Das heißt, wir versuchen oder es muss an jedes Bauteil der Brücke rangeschaut und am besten auch geklopft werden. Geklopft werden heißt, wir gehen mit dem Hammer dran bei Stahlbetonbrücken, Spannbetonbrücken und prüfen die auf eventuelle Hohlstellen, die visuell nicht sichtbar sind.
Nehmen Sie uns mal mit in Ihren Alltag. Also wenn Sie eine Brücke als Auftrag bekommen, die zu überprüfen, was machen Sie dann als erstes? Wie gehen Sie da vor?
Als erstes schauen wir uns die Konstruktion an. Was für ein Material, was für ein Baujahr, wie ist die konstruiert? Da bereitet sich eben der Brückenprüfer drauf vor. Dann muss überlegt werden und geplant werden, welche Hilfsmittel brauche ich. Die Brücken sind meistens unter Verkehr, also muss ich den Verkehr sperren oder umleiten, muss eben aus Sicherungsfahrzeuge stellen, damit niemand in die Baustelle reinfährt. Und dann brauche ich noch eventuell Hilfsmittel, um an die Brücke ranzukommen, wie Hubsteiger oder Brückenuntersichtsgerät. Und damit wird dann die Brücke geprüft, systematisch, Bauteil für Bauteil und dokumentiert. Das heißt, wir dokumentieren die Schäden, die festgestellt wurden. Das sind dann vor allem Risse, Ablatzungen, auch die Dimensionen davon, auch wo die sind, weil das dann auch Rückschlüsse, kann man Rückschlüsse ziehen, was die Ursache vom Schaden ist. Mhm. Und danach wird eine Dokumentation erstellt und eine Zustandsnote vergeben. So ähnlich wie in der Schule. Und anhand von der Zustandsnote kann man eben ablesen, wie ist der Zustand dieser Brücke oder dieses Bauwerkes.
Wie oft müssen Brücken überprüft werden? Alle wie viele Jahre?
Jedes Jahr wird dreimal eine Begehung gemacht. Dann wird alle 3 Jahre durch einen Brückenprüfer die Einfachheitsprüfung durchgeführt, das heißt ohne Hilfsmittel. Mhm. Und alle 6 Jahre mit Hilfsmittel, sodass an jede Stelle von der Brücke alle 6 Jahre ein Brückenprüfer dran sieht und dies bewertet.
Das klingt doch eigentlich sehr zuverlässig. Wie viele Brücken schaffen Sie denn so im Durchschnitt pro Woche, kann man das sagen? Hängt vermutlich von der Größe ab, aber gibt es da so einen Durchschnitt?
Also ein Team schafft in der Woche zwischen 50 Bauwerke.
Jetzt ist Brückenprüfer ja kein so alltäglicher Beruf. Wie kamen Sie denn dazu? Wie sind Sie das geworden?
Ein pensionierter Brückenprüfer in unserer Gemeinde hat mich jeden Sonntag nach dem Gottesdienst angesprochen. Komm, wir gehen Brücken prüfen. Das war seine Leidenschaft.
Offensichtlich.
Und dann habe ich gesagt, ja, gern machen wir. Dann haben wir uns beworben für einen Auftrag, haben den irgendwann auch bekommen. Und dann sind wir gemeinsam Brücken prüfen gegangen. Also der Herr Ulmer hat mich da eingelernt und eingewiesen in, wie Sie sagen, seine Leidenschaft, die Bauwerke zu prüfen und eben auch sicherzustellen, dass das Bauwerk für den Verkehr sicher ist.
Und dann haben Sie gesagt, das überzeugt mich so, das mache ich jetzt auch zum Beruf.
Und dann habe ich wirklich auch Freude daran gefunden und auch eine gewisse Sinnhaftigkeit in der Tätigkeit. Und haben wir das weiter ausgebaut, genau.
Das war 2011, also vor 15 Jahren haben Sie angefangen. Erinnern Sie sich an Ihre erste Brücke?
Ja, also an das erste Los. Die ganz erste Brücke weiß ich nicht mehr genau, aber das erste Mal, als ich mit dem Karl-Heinz losgefahren bin, er hatte die Karte in der Hand und hat mir gesagt, wo ich hin soll. Und so haben wir dann im Raum Tübingen die ersten Brücken geprüft.
Was war das für ein Gefühl?
Das war erstmal, weil ich von Grund auf neugierig bin, ein gutes Gefühl, was Neues kennenzulernen und auch ein Bauwerk kennenzulernen, wo einfach wenig wahrgenommen wird. Also über die meisten Brücken, wenn man mit dem Auto unterwegs ist oder mit dem Fahrrad oder als Fußgänger, die nimmt man halt mit, besser wie durchs Tal zu laufen. Und dann aber die Brücke wahrzunehmen, die einzelnen Bauteile kennenzulernen, auch die Schadensbilder und die Bewertung. Das war ein gutes Gefühl.
Wie ging es denn dann nach der ersten Brücke weiter? Sie haben ja heute ein eigenes Team.
Wir haben mehrere Teams, die sich hauptsächlich mit Brückenprüfung beschäftigen. Und da bewerben wir uns um Aufträge in Baden-Württemberg, Saarland, Hessen, Bayern und dürfen da auch viele Brücken prüfen.
Höhenangst darf man bei dem Job offensichtlich nicht haben. Wie hoch sind Sie da überm Boden gewesen? Wie hoch ist das?
Rund 180 Meter.
Wie geht es Ihnen, wenn Sie so weit überm Boden sind?
Mir geht's gut. Man ist so konzentriert und fokussiert eigentlich auf die Tätigkeit, dass man ganz wenig Zeit hat, sich da Gedanken drüber zu machen, dass 180 Meter jetzt runtergeht. Aber es ist eine faszinierende Aussicht.
Was ist denn an der Korretalbrücke, einfach auch weil sie so groß ist, das Besondere gewesen?
Das Besondere war eigentlich schon mit die Größe. Wie man auch in dem kleinen Film gesehen hat, der Hohlkasten, der ist zwischen 5 und 7 Meter hoch und muss komplett auch geprüft werden. Also da waren wir mit 2 Teams 3 Monate beschäftigt, bis wir da innen und außen das komplett geprüft haben und auch dokumentiert haben.
Wahnsinn. Was würden Sie denn sagen, welche Gefahren gibt es beim Brückenprüfen? Also gerade wenn wir jetzt über eine Brücke in dieser Höhe und von dieser Dimension sprechen, welchen Gefahren sind Sie da ausgesetzt? Und Ihr Team natürlich.
Ja, vor allem der Verkehr. Also wir prüfen oft neben Verkehr, neben fließenden Verkehr. Gerade auf der Autobahn macht es, ja, ist einfach viel Verkehr da. Man prüft neben Verkehr, man muss aufpassen, dass man nicht einen falschen Schritt in die falsche Richtung macht. Ansonsten ist natürlich immer die Gefahr vom Ausrutschen oder Herabfallen. Das heißt, die Brückenprüfer und auch die Assistenten müssen während der Arbeit zum einen mal sich auf das Bauwerk zu konzentrieren und zum anderen mal auch für die eigene Sicherheit sorgen.
Stumpft man mit der Zeit ab?
Wahrscheinlich ja. Nichtsdestotrotz versuchen wir, also die Kollegen und ich, eben darauf zu achten, dass man die persönliche Schutzausrüstung weiterhin so benutzt und auch anzieht, damit, falls mal was passiert, das nicht in einer Katastrophe endet, sondern dass man zum Beispiel ins Fallseil fällt oder dann nicht verletzt wird.
Ist Ihnen schon mal was passiert?
Nee.
Sie sind ja verheiratet, Sie haben 3 Kinder. Wie viel Sorgen macht sich denn Ihre Familie, wenn Sie wieder losgehen und Sie wissen, okay, Sie sind da, keine Ahnung, 185 Meter über dem Boden. Machen die sich Sorgen, wenn Sie gehen?
Meine Frau schon. Ja. Meine Kinder sind da eher gelassen. Und da spielt dann auch der Glaube mit rein, dass ich eben weiß, für mich, und dass auch meine Frau weiß, sie ist getragen. Und da hilft der Glaube an Jesus Christus weiter.
Wie hilft er Ihnen weiter?
Der hilft mir weiter, indem ich weiß, dass mein Leben in seiner Hand liegt. Unabhängig von dem, wie ich mich fühle oder auch was ich mache oder auch was passiert. Und er hilft auch weiter, indem meine Frau im Gebet hinter mir steht, mich begleitet und auch sie dann ruhig werden kann.
Also gibt Ihnen so eine innere Gelassenheit.
Ja, auch, genau.
Sie machen die Arbeit ja, damit wir, die die Brücken nutzen, auch eine innere Gelassenheit haben können, indem wir da sicher über die Brücken gehen können. Können denn immer alle Schäden gefunden werden?
Leider nein. Durch die Norm, nach der wir prüfen, prüfen wir visuell. Wir schauen alle Bauteile an, klopfen viel ab, aber das Bauteil hat eine gewisse Dicke, wo wir nicht reinschauen können. Und anhand von den Schäden können wir teilweise Rückschlüsse ziehen. Zum Beispiel, es gibt Risse im Zugbereich, also könnte da eine statische Überlastung vorliegen. Aber wir können nicht in das Bauwerk reinschauen. Wir können dann eine Maßnahmenempfehlung abgeben, dass weitere Untersuchungen gemacht werden. Aber wir können schlussendlich nicht alles prüfen. Und wir sind Menschen, auch es wird sicher mal was übersehen.
Was ist denn, wenn trotz sorgfältiger Prüfung was passiert?
Zum ersten Mal sicher tragisch. Dann ist die Frage, was passiert? Wir hatten jetzt bei keinem Bauwerk, dass eine Brücke eingestürzt ist, wo wir geprüft haben. Was eher der Fall sein könnte, dass trotz sorgfältiger Prüfung und es werden auch Schäden entdeckt, oder auch Mängel. Mängel im Sinne von, die Brücke wurde irgendwann geprüft und da waren die Vorschriften noch andere. Einfaches Beispiel, Radwegbrücke, die Geländerhöhe. Die muss nach heutiger Vorschrift 1,30 Meter sein. Die war vorher 1 Meter. Jetzt sind viele Brücken mit 1 Meter. Wir nehmen das als Mangel auf. Und gesetzt den Fall, es verunglückt jetzt ein Radfahrer und man könnte das zurückschließen auf die zu geringe Höhe vom Geländer, dann wäre das wirklich schlecht.
Das wäre schlecht. Wer wäre denn dann verantwortlich?
Der Eigentümer. Also die Kommune oder das Land oder der Bund.
Also in dem Fall wäre der Eigentümer verantwortlich. Wenn Sie jetzt was übersehen würden, wären Sie vermutlich verantwortlich und Ihr Team, oder?
Ja, ganz genau. Das ist auch so. Und das ist auch eine gewisse Anspannung. Ja. Einerseits, andererseits auch ein Anspruch dran, sich im Vorfeld mit der Brücke zu beschäftigen oder mit dem Bauwerk und dann auch die Prüfung entsprechend durchzuführen. Unabhängig von der Gemütslage, habe ich jetzt noch Lust dazu oder ist das Wetter so schlecht, dass ich eigentlich lieber abbrechen möchte?
Was hilft Ihnen denn, mit der Verantwortung umzugehen? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor.
Es hilft zum einen mal eine gute Vorbereitung, es hilft eine systematische Prüfung und für mich persönlich hilft der Glaube an Jesus Christus oder mein christlicher Glaube.
Wie hilft er Ihnen dabei?
Der hilft mir dabei, dass ich nicht die Verantwortung abgebe, aber dass ich mich in meinem Glaube weiß und darauf vertraue ich, dass Jesus mein Retter ist und dass er auch darauf achtet, dass ich nichts übersehe. Und macht mir auch ein Stück weit gelassen.
Haben Sie so ein Ritual, das Sie durchführen, bevor Sie zum Einsatz gehen?
Nee. Also nicht zum Einsatz gehen. Ich habe morgen ein Ritual, dass ich eben stille Zeit mache, indem ich Bibel lese und bete. Aber nicht vor einer Prüfung mache ich da nichts anderes.
Wir haben über die Gefahren gesprochen, die der Job ja mit sich bringt für Sie, für andere. In welcher Situation haben Sie schon mal gedacht, oh, das hätte jetzt auch anders ausgehen können? Sie haben es vorhin ja beschrieben, dass Sie da auch direkt neben dem Verkehr arbeiten. Gab es das schon mal?
Ah, das gibt es öfters.
Erzählen Sie uns mal eine.
Ich stehe auf dem Hubsteiger. Neben mir der Verkehr, es ist Nacht und ich habe nur eine gewisse Reichweite, bis ich an den Verkehr gehe. Und es ist nachts um 4 und wir sind schon stundenlang beim Prüfen und ich fahre dann zu weit nach links. Und dann donnert eben ein LKW an mir vorbei. Aber wir haben noch Abstand gehabt, aber natürlich dann am Hebel wieder in die andere Richtung und wieder konzentriert weiterarbeiten.
Macht man sich da nochmal anders Gedanken übers Leben, wenn sowas passiert, nach so einem Moment?
Auch. In dem Moment habe ich sicher keine Zeit dazu.
Nee.
Aber in der Reflexion, ja. Also über das, wie wertvoll das Leben ist und auch wie ich meine Prioritäten setze im Leben.
Das glaube ich. Lassen Sie uns noch mal über die Infrastruktur in Baden-Württemberg sprechen. Also man muss ja sagen, an Arbeit mangelt es Ihnen nicht. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Es gibt in Baden-Württemberg alleine 7000 Brücken auf Land- und Bundesstraße und etwa jede zehnte davon ist sanierungsbedürftig oder muss sogar neu gebaut werden. Jetzt Sie als Profi, was denken Sie denn über die Infrastruktur hier im Land?
Ich bin froh, dass wir eine gute Infrastruktur haben. Wir kommen an viele Brücken, die schadhaft sind, wo Schäden da sind, wo Mängel da sind, aber ganz wenige, wo wir sagen, die sind so eine Gefahr, dass niemand mehr sie nutzen darf. Und dann eher dann die Überlegungen, wie können wir eben die Infrastruktur und die gute Basis, die wir haben, wie können wir die behalten? Mit welchen Mitteln und mit welchem Mitteleinsatz schaffen wir es, dass wir die bestehende Bauwerke auch weiterhin nutzen können.
Und mit Mitteln meinen Sie einfach Investitionen des Landes, oder?
Ich meine erst, ja, genau. Also Instandsetzungen, Sanierungen und am besten eben Schäden und Mängel im Anfangsstadium beheben, damit es kein großer Schaden gibt.
Ich habe uns mal ein paar Zahlen mitgebracht, was so geplant ist, weil es sind Investitionen geplant, 500 Millionen in Summe. Laut Landesverkehrsministerium sollen bis 2030 insgesamt 176 Brücken ertüchtigt oder ersetzt werden. Allein das kostet 500 Millionen. Und dann bis 2036 kommen nochmal 450 Brücken dazu, also schon eine Menge. Ist das der richtige Weg so, Ihrer Meinung nach?
Es ist der richtige Weg in unserer jetzigen Situation mit der jetzigen Sicht, sehe ich auf jeden Fall so, weil auch wir in Baden-Württemberg von unserem wirtschaftlichen Umfeld angewiesen sind auf die Infrastruktur, die wir haben.
Wie kommt es denn, dass so viele Brücken sanierungsbedürftig sind? Also etwa jede zehnte kommt mir relativ viel vor. Wie kommt das?
Hat verschiedene Ursachen. Die viele Brücken wurden in den Wiederaufbaujahren nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet. Das heißt 50er, 60er, 70er Jahre. Mit der Konstruktionen von damals und vor allem auch mit den Lastannahmen von damals. Und zum einen mal hat sich die Konstruktion weiterentwickelt, das Material hat sich weiterentwickelt und die Belastung, die hat stark zugenommen. Durch Pkw-Verkehr, aber vor allem durch den Lkw-Verkehr oder auch Schwerlastverkehr. Und das haben die Konstrukteure damals nicht wissen können. Und eine Brücke wird für eine Lebensdauer für rund 80 bis 100 Jahre konstruiert.
Okay.
Das heißt, wir haben eben einen Brückenbestand in Baden-Württemberg mit am Baujahr 1960. Also haben wir die 70 Jahre, 60 Jahre, wo die alt sind und eben dann auch sanierungsbedürftig werden durch die Belastung.
Würden Sie sagen, es wurde früher auch Material verbaut, das vielleicht nicht ganz so günstig war für Brücken?
Es wurde sicher Material verbaut, wo man jetzt im Nachhinein sieht, dass die Dauerhaftigkeit nicht gegeben ist. Also Stichwort die Corolla-Brücke in Dresden, die hauptsächlich als Ursache für den Einsturz das Material hatte von dem Spannstahl. Und jede Generation baut nach ihrem Wissen. Und irgendwann, das entwickelt sich weiter und irgendwann ist das Wissen überholt oder die Kenntnis überholt. Und es gibt neue und im Nachhinein ist jeder klüger. Ja. Wurde so verbaut.
Macht natürlich aber nicht so viel Mut, ne? Wenn man dann trotzdem sieht, okay, sowas kann passieren. Wie erklären Sie sich das denn, dass das dann auch bei Prüfungen nicht gefunden wurde?
Weil die Prüfung eine Sichtprüfung ist und weil alles, was wir sehen, oft nur die, wir können ja Rückschlüsse ziehen auf die Ursache. Also wir sehen die Symptome, wie zum Beispiel Risse, und können darauf Rückschlüsse ziehen, woher kommen die Risse, zum Beispiel, dass der Spannstahl oder Teile vom Spannstahl gerissen sind. Und einerseits und andererseits weiß man, dass durch chloridhaltiges Wasser, also Streusalz, die Brücke geschädigt wird, und zwar im Inneren, wo bei der Brückenprüfung auch nicht eingesehen werden kann.
Wie kann dann sowas in Zukunft verhindert werden?
Zum einen mal durch geringere Abstände von der Prüfung. Also jetzt reden wir davon, dass die Hauptprüfung alle 6 Jahre geht, stattfindet. Und bei den gefährdeten Brücken wird eben der Prüfzyklus verringert, dass man jedes Jahr oder jedes dritte Jahr eine intensive Prüfung durchführt. Das zweite ist ein Monitoring-System. Die Brücke überwacht die Schwingungen, die Relaxationen, die Verformungen aufzeichnet und daraus dann auch Rückschlüsse zieht, sind die Schäden so weit fortgeschritten, dass sie nicht mehr tragfähig ist. Mhm. Aber das Problem, grundsätzliche Problem eben bei manchen Konstruktionen ist, dass der Einsturz ohne Ankündigung stattfindet.
Jetzt haben wir gelernt, dass sich das Material mit der Zeit auch verändert, man Neues lernt. Wie sehen denn die Brücken der Zukunft aus? Kann man das sagen?
Es wird sicher so weitergehen, dass auch in der Bauwerkskonstruktion das Hauptaugenmerk auf Nachhaltigkeit, auf ressourcenschonend und eben dann Entkarbonatisierung Wert gelegt wird. Und das wird mit einfließen und das wird auch in die Brückenkonstruktion dann mit einfließen.
Ganz herzlichen Dank, Friedrich Nothacker, für die Einblicke in Ihre Arbeit. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du auf kirchenfernsehen.de und auf redaktion-kipp.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.